SWR Kultur Hörbuch.
Nie, nie, nie. Von Linz Strömsborg. Es liest Anne Müller. Folge 4. Erziehung. Hast du Angst davor, dich später mit deinem Kind zu streiten? Frage ich Anniken. Wir sitzen auf einer Bank bei uns im Viertel und essen in der Sonne ein Eis. Sie denkt einen Moment lang nach, streift die Schuhe ab und reibt die Füße aneinander. Na, ich hoffe, wir kriegen ein Kind, das nicht ständig Streit anzettelt. Ein Kind, das immer nur lieb ist? Genau, sagt Anniken. Aber müssen Kinder nicht erst lernen, lieb zu sein? Frage ich. Habt ihr als Eltern nicht die Aufgabe, eurer Tochter das beizubringen? Und dazu gehört auch mal Streit. Wie soll sie sonst herausfinden, was richtig ist und was nicht? Ich habe viel über die Kommunikation mit Kindern gelesen, sagt Anniken. Man muss nicht laut werden, damit sie einen verstehen. Und man muss sie auch nicht immer gleich in die Schranken weisen. Irgendwann machen wir uns auf den Weg. Anniken watschelt vor sich hin und muss selbst darüber lachen, wie langsam sie geht. Sie ist seit einer Woche im Mutterschutz, langweilt sich aber jetzt schon. Andererseits hat sie auch keine Lust, groß was zu unternehmen. Am liebsten würde ich die ganze Zeit schlafen, sagt sie, als wir bei ihr ankommen. Aber ich kann nicht schlafen. Mein Bauch ist so groß, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich liegen soll. Und diese Hitze macht mich völlig fertig. Aber der Spaziergang hat gut getan. Das Eis auch. Wir verabschieden uns voneinander und als ich nach Hause gehe, fühle ich mich seltsam leicht. Ich denke darüber nach, wie man mit Kindern reden soll. Wie soll man es schaffen, nie laut zu werden? Wie bringt man ihnen bei, ein Mensch zu werden, ohne sie ständig in die Schranken zu weisen? Im nächsten Moment höre ich von der anderen Straßenseite einen Mann seinen Sohn rufen. Offensichtlich hat er ihn gerade vom Kindergarten abgeholt, einen kleinen Jungen, der auf einem Tretroller in voller Fahrt den abschüssigen Bürgersteig runtersaust. »Nicht so schnell, Jonathan«, ruft der mit Einkaufstüten bepackte Vater und hechelt dem Jungen hinterher. Als ich mich kurz darauf im Supermarkt an der Kasse anstelle, um mir mein zweites Eis an diesem Tag zu kaufen, reiht sich hinter mir eine erschöpfte Mutter in die Schlange ein. Ihre Tochter heult, weil sie kein Eis kriegt. »Man kann nicht immer alles haben, was man will«, sagt die Mutter, und die Tochter heult noch lauter. »Du bist so blöd!« »Ja«, sagt die Mutter, während ich mein Eis bezahle. Die Verpackung reiße ich erst auf, als ich schon fast zu Hause bin. Das Eis ist halb geschmolzen und trotzdem fühle ich mich schuldig, dass ich es direkt vor der Nase des Mädchens gekauft habe. Bestimmt bekommt sie wann anders ein Eis, denke ich, nach einer gesunden Mahlzeit an einem Tag, an dem niemand erschöpft ist oder schimpft und alle fröhlich sind. Ich setze mich ins Gras. Eigentlich ist Zeit fürs Abendessen. Aber dann gibt's heute eben ein Cornetto. Ich denke immer noch ans Streiten mit Kindern, an harte Stimmen und ausgelaugte Gesichter, daran, dass man als kleiner Mensch nie versteht, warum die Erwachsenen so wütend werden, wenn sie müde sind. An Mütter, die am Bett ihres Kindes stehen, das nicht schlafen will. Sie reden auf es ein, erst streng, dann sanft und leise und schließlich mit Tränen erstickter Stimme. Kannst du nicht wenigstens kurz die Augen zumachen? Mama muss auch ein bisschen schlafen. Was ist denn los mit dir? Ist dir warm? Ist dir kalt? Hast du Bauch- oder Kopf- oder Gliederschmerzen? Wie kannst du denn immer noch Hunger haben? Du hast doch gerade erst gegessen. Hast du zu viel gegessen? Bist du müde? Ich bin müde. Seit 6 Monaten schon. So müde, dass keine anderen Gefühle mehr in mich reinpassen. Höchstens Gereiztheit und Verzweiflung infolge der Müdigkeit. Und dann, wenn das Kind endlich einschläft, spüren sie grenzenlose Erleichterung. Doch schon im nächsten Moment beißt das Gewissen, weil auch heute ein Bruchteil der Frustration aus ihren erschöpften Körpern, aus ihren Armen und Beinen und Mündern herausgesickert ist. Aber das Kind schläft und erinnert sich an nichts. Und wenn es aufwacht und nicht wieder einschlafen kann, hat es keine Ahnung, warum es eigentlich weint. Ich lasse mich ins Gras zurücksinken. Denke an die vielen 100 Menschen hier im Block. Familien und Kinder, Singles, ein paar älter, ein paar jünger als ich, manche einsam, andere glücklich. Überall Fenster, durch die man in die Leben anderer Menschen blickt. Leben, in denen alle darum bemüht sind, gute Menschen zu werden und zu lernen, wie die Welt funktioniert. Und dann hat Matthias einmal quer über den Tisch gekotzt, sagt der Mann neben mir im Bus. Ich halte die Luft an und verschanze mich hinter meinem Schal. Das hat mir gerade noch gefehlt, fährt der Mann fort. Was die Person am anderen Ende der Leitung sagt, verstehe ich nicht. Nein, er ist im Kindergarten. Ich habe keine Krankentage mehr übrig. Außerdem wirkte er ganz fit, von der Kotzerei mal abgesehen. Ja, oder? Man kann sich ja nicht ständig freinehmen. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von selbst. Nein, die rufen an, wenn es schlimmer wird. Aber dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Hoffen wir mal, es geht schnell vorbei. Haha, nicht wahr? Ja, bis später. Er legt auf, hustend und schniefend. Ich drehe mich so weit wie möglich von ihm weg zum Fenster hin. Dann stehe ich unwillkürlich auf. Obwohl ich noch 3 Stationen fahren muss, quetsche mich mit einem Entschuldigung an ihm vorbei und streife zwangsläufig seine Beine, weil er nicht aufsteht, sondern sich nur leicht zur Seite neigt. Ich bahne mir einen Weg an den anderen Passagieren vorbei und nach draußen. Der Bus fährt weiter und dann stehe ich allein an der Haltestelle. Mir ist so übel, dass ich mich einen Moment lang setzen muss. Armer Matthias, denke ich. Als das flaue Gefühl allmählich verebbt, gehe ich die letzten Blocks zu Fuß. Im Büro erwartet mich gähnende Leere. Ich checke meine E-Mails. Ein paar Kollegen sind mit ihren kranken Kindern zu Hause. 2 machen Homeoffice, wegen des Wetters, wie sie schreiben. Draußen fällt Schneeregen, das letzte Aufbäumen des Winters, ehe der Frühling endgültig das Ruder übernimmt. Ich erledige nur das Allernötigste und mache mich früh auf den Heimweg. Jetzt ist der Bus fast leer. Um mich herum erschöpfte Gesichter, schniefende, hustende, potenziell kranke Menschen auf dem Weg nach Hause oder sonst wohin. Ständig sind wir unterwegs. Zu Hause lege ich mich sofort ins Bett. Ich denke an Matthias im Kindergarten, stelle mir einen kleinen Jungen im Schneeanzug vor, dem speiübel ist. Er kann das Gefühl noch nicht einordnen und versucht, mit den anderen zu spielen, aber er ist einfach zu schlapp. Während die anderen ihre mitgebrachten Brote essen, liegt er auf dem Sofa und schafft es gerade noch, den Kopf zur Seite zu drehen, bevor er sich übergeben muss. Dieser kleine, ängstliche Junge, der einmal quer durchs Spielzimmer kotzt, bis eine der Erzieherinnen herbeieilt, um ihn unter dem Geschrei der anderen Kinder zur Toilette zu bringen.
»Bäh, das stinkt«, rufen sie. »Ich will nach Hause«, rufen sie. »Mama«, rufen sie.
Ich wälze mich im Bett und wache irgendwann schweißgebadet auf. Mir ist schwindelig. Ich sage den Scrabble-Abend bei Anniken und Alex ab. Es gehe mir nicht gut. »Bestimmt nichts Ernstes«, antworten sie. »Gute Besserung.« 2 Tage bleibe ich im Bett, obwohl ich nicht richtig krank werde, aber ich schaffe es einfach nicht aufzustehen. Als ich mich dann doch endlich aufgerafft, geduscht und angezogen habe, nehme ich nicht den Bus zur Arbeit, ich laufe. Statt meine Monatskarte zu verlängern, kaufe ich mir ein gebrauchtes Fahrrad. Es kostet fast dasselbe. Ich frage Anniken, ob sie glaubt, dass sie mal eine von diesen Müttern wird, die ihre Kinder immer an die frische Luft zwingen. Wir sitzen bei ihr im Innenhof. Es ist warm, aber eine leichte Brise kühlt unsere sonnenverbrannten Gesichter. Jedes Mal, wenn ich eine meiner Fragen stelle, lacht sie mich aus. Aber ich bohre trotzdem weiter. Du meinst zum Langlauf, zu Fjellwanderungen und sowas? Ja, alles Mögliche. Langlauf, Spaziergänge an einem bewölkten Sonntag, wenn man eigentlich lieber Computer spielen würde. Draußen in der Natur zu sein, ist doch wohl besser als daddeln. Nein. Sie lacht wieder und ich lächle verlegen, betrachte ihre Hände, ihren Bauch. Es könnte jeden Moment soweit sein. Zu Hause stelle ich mich vor den Spiegel, versuche mir meinen Körper mit einem anderen Menschen drin vorzustellen. Ich gehe ins Hohlkreuz und lege beide Hände auf den Bauch, eine unten, eine oben, so wie ich es in den letzten Monaten oft bei Anniken gesehen habe. Dann atme ich aus und mache mich wieder gerade. Für morgen ist Sonne angesagt, aber ich werde den ganzen Tag zu Hause bleiben. Ich habe Eistee im Kühlschrank, ein gut gefülltes Bücherregal und meinen Lieblingssessel am Wohnzimmerfenster. Nein, morgen gehe ich keinen Schritt vor die Tür. Ich stelle mir Anniken und Alex in ein paar Jahren vor, ihre kleine Familie. Und plötzlich sehe ich meine Mutter und unsere kleine Familie vor mir, wie wir damals immer zum Fähranleger gehetzt sind, um zu irgendeiner Insel rauszufahren, wie wir rannten, erst zur U-Bahn, dann zum Bus und schließlich zum Anleger. Und einmal ging die Schranke direkt vor unserer Nase runter, woraufhin meine Mutter meinte, ich hab doch gesagt, wir müssen uns beeilen. Die nächste Fähre geht erst in einer Stunde. Wir kauften uns ein Eis und ich kleckerte mein Bibliotheksbuch voll, sodass die Seiten zusammenpappten. Und als wir endlich auf der Insel ankamen, ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, welche Insel meine Mutter am liebsten mochte, regnete es plötzlich Sturzbäche, sodass wir Schutz unter dem Vordach einer Gaststätte oder eines Plumpsklos oder unter einer Tanne suchen mussten, von deren Zweigen dicke Tropfen fielen, während uns der Wind um die Ohren pfiff. Wir hätten gemütlich zu Hause sitzen können, aber nein, wir mussten ja einen Ausflug machen. Am Abend waren wir so früh am Anleger, dass wir eine halbe Ewigkeit auf die Fähre warten mussten, später auch auf den Bus und die U-Bahn. Und als wir endlich zu Hause ankamen, setzte meine Mutter sich mit einem Glas Wein auf die Veranda und atmete auf. Ganz schön anstrengend, so ein Ausflug, sagte sie mit einem Lächeln. Ich habe mich oft gefragt, ob der Sinn der Ausflüge vor allem darin bestand, danach wieder nach Hause zu kommen. Ich muss nicht wegfahren, um dieses Gefühl heraufzubeschwören. Ich kann es hier und jetzt tun. Doch der nächste Tag verläuft alles andere als planmäßig. Denn schon um 5 Uhr morgens ruft Anniken aus dem Ullevål-Universitätsklinikum an. Das Kind ist auf dem Weg. Die ersten Anzeichen habe sie schon gestern Abend bemerkt, sich aber nicht getraut, sofort im Krankenhaus anzurufen. Woher habe sie wissen sollen, wie sich Venen anfühlen? Sie habe ja nie welche gehabt. Anfangs habe sie Druck im Becken und im Kreuzbein gespürt, einen dumpfen Schmerz, eher eine Art Unbehagen. Sie habe sich hingelegt, nur um gleich wieder aufzustehen und das Bad zu putzen, unruhig durch die Wohnung zu wandern und doppelt und dreifach zu checken, ob sie auch wirklich alles in die Kliniktasche eingepackt hatte. Dann habe sie Alex angerufen und ihm erzählt, was los sei. Dass es tatsächlich die Wehen sein könnten, habe sie allerdings immer noch nicht geglaubt. Alex sei gerade bei seiner Mutter im Krankenhaus in einer anderen Stadt, ein Notfall. Er habe sich darauf verlassen, dass es erst in 2 Wochen losgeht, zum errechneten Geburtstermin. Um 3:30 habe sie dann ein Taxi gerufen und als sie sich auf die Rückbank setzte, sei sie ganz ruhig gewesen und habe dann trotzdem in die Tüte gekotzt, die sie wohlweislich eingesteckt hatte. Der Fahrer habe ihr zum Eingang geholfen, wo sie bereits mit einem Rollstuhl erwartet wurde. Ob der Vater auch unterwegs sei? Der ist verreist, presste Anniken hervor. Wenn er es nicht rechtzeitig schaffen würde, könne eine Freundin kommen. Dann sollten sie ihre Freundin jetzt anrufen, wurde ihr lächelnd erklärt. Als Anniken mich anruft, ist ihr Muttermund 4 Zentimeter weit geöffnet. Noch halb im Schlaf bestelle ich ein Taxi, ziehe mich an und stürme kurz darauf mit 2 verschiedenen Socken ins Krankenhaus, T-Shirt auf links, Schlüssel, EC-Karte und Handy rasch in die Hosentasche gestopft. Sie ist da drin, heißt es, und ich werde zu Anniken geführt, die durchgeschwitzt und erschöpft im Bett liegt. Ich habe die PDA abgelehnt, keucht sie zwischen den Wehen. Ich will es alleine schaffen, schreit sie, und dann, aber jetzt will ich die PDA doch. Also rufen wir die Krankenschwester, die kommt und dann gleich wieder verschwindet, um eine Ärztin zu holen, die Anniken untersucht und meint, eine PDA sei nicht mehr notwendig. Was? Rief Anniken. Das Kind ist gleich da, sagt die Ärztin und lächelt. Alle lächeln, nur Anniken schreit. 1 Stunde später wird ein gut 3 Kilo schweres Mädchen geboren. Im Zimmer und auf dem Korridor ist es warm und stickig. Ich nehme die Kleine hoch, noch bevor ihr Vater dazukommt, denn während der Geburt seiner Tochter hält er die Hand seiner schlafenden Mutter. Vor 3 Tagen hatte sie einen Schlaganfall, seit 2 Tagen ist Alex bei ihr. Ich schicke ihm ein Bild von Anniken mit dem Baby im Arm. Er hat sie um Bilder gebeten, 1000 Bilder, habe ich ihn sagen hören. Danach öffne ich das Fenster. Ein Hauch Sommer weht herein. Ich sehe Huflattich und Löwenzahn im Hof, den 20er-Bus auf der Straße, Menschen, die nach Hause fahren oder gerade ankommen, jeder mit seiner eigenen Geschichte im Gepäck, während hier drinnen ein kleiner Mensch in seinen ersten Sommer hineingeboren wurde und andere im Begriff sind, aus ihrem allerletzten zu verschwinden. Tags darauf besuche ich meine Mutter. In der letzten Zeit hat sie oft nach Anniken und dem Baby gefragt und jetzt freue ich mich darauf, ihr ein paar Bilder zu zeigen. Gleich nach der Arbeit radle ich los. Es ist so warm, dass ich unterwegs die Jacke ausziehe. Als ich das Fahrrad an einem Laternenpfahl vor unserem Haus ankette, winkt meine Mutter mir von der Veranda aus zu. Sie hat draußen gedeckt. Es ist schon richtig sommerlich, sagt sie, und ich nicke. Anniken hat gestern ihr Kind bekommen. Ach, wirklich? Und? Ist alles gut gegangen? Ja, sage ich und reiche ihr mein Handy, damit sie die Fotos anschauen kann. Bilder vom Baby, von Mutter und Kind und sogar eins von der Kleinen und mir. Sie ist so winzig. Erst wusste ich nicht, wie ich sie halten sollte, bis Anniken und die Krankenschwester mir halfen. Noch nie habe ich mich so groß gefühlt wie in diesem Moment. Sie sieht Alex sehr ähnlich. Stimmt, sagt meine Mutter. Als ich den Tisch abräume, lasse ich mein Handy liegen. Meine Mutter schaut sich nochmal die Bilder an, hält kurz bei dem Foto von mir mit dem Baby inne, bevor sie zu Anniken zurückblättert, die ihre Tochter im Arm hält und vor Freude strahlt. Während wir zum Nachtisch Erdbeeren mit Schlagsahne essen, ist eine frisch gebackene Großmutter auf dem Weg zum Üllewohl-Universitätsklinikum, um ihre Tochter zu besuchen. Genau jetzt klopft sie an Annikens Tür, in der Sommerwärme, die so plötzlich gekommen ist wie der letzte Winter, obwohl eigentlich noch Frühling ist. Meine Mutter und ich schweigen beim Essen. Unsere Löffel klirren an den Boden der Dessertschalen und die Erdbeeren sind sauer. Wahrscheinlich ist es für Erdbeeren noch zu früh. Auf dem Heimweg bekomme ich eine Nachricht von Anniken. Sie hat einen Namen für ihre Tochter. Ella. Klingt schön, antworte ich. Passt zu ihr. Dann fahre ich weiter, fast nur bergab, und ich fliege dahin, nehme die Hände vom Lenker und spüre den Sommer, der mich umgibt. Jetzt fängt es an, denke ich. Jetzt fängt alles an. Wir sind in einer Hochhaussiedlung groß geworden. Anniken, Alex und ich. Spiel- und Bolzplätze umstanden von Apfelbäumen und in den Himmel aufragenden Wohnblöcken. Wir waren zusammen im Kindergarten, in der Vorschule, haben bei Hansen im Gebüsch heimlich geraucht und Äpfel von einer Frau gestohlen, die wir Hexe nannten, auch wenn sie nur eine stinknormale ältere Dame mit einem Garten voller Apfelbäume war. Wir waren zu dritt, immer zu dritt. Ich habe keine Geschwister, aber dafür habe ich Anniken und Alex. Die drei Einzelkinder. Drei Amigos in einem Gewusel aus Großfamilien. Schon in der Grundschule schmiedeten wir große Pläne. Wollten nach New York, Los Angeles, New Jersey ziehen oder wenigstens nach London. Oder doch Chicago? New Orleans? Kanada? Kanada sieht auch groß aus, habe ich gesagt, als wir Alex Globus betrachteten. Kanada ist schweinekalt, meinte Anniken. Chicago auch, warf Alex ein. Und London erst recht, sagte ich und schlug Australien vor. Denn dort war es ganz sicher warm. Aber ich wurde überstimmt. Zu viele Giftspinnen. Später war ich die Einzige, die unsere Wunschziele von Alex Globus tatsächlich bereiste. Philipp und ich machten einen Roadtrip durch die USA, verbrachten einen Monat in Los Angeles, mieteten einige Sommer in Folge ein Ferienhaus in Saint-Mandrier-sur-Mer, flogen übers Wochenende nach London oder fuhren mit dem Zug nach Stockholm oder Kopenhagen. Ständig waren wir unterwegs. Mit etwas Vorbereitung konnten wir von überall aus arbeiten, was dazu führte, dass wir in den ersten Jahren mehr auf Reisen waren als zu Hause. Alex und Annikens Kühlschrank hängt voller Postkarten von uns. Okay, von mir. Jetzt sind sie Eltern. Und Alex Globus, auf dem noch die Sowjetunion abgebildet war, hat vor vielen Jahren auf dem Flohmarkt den Besitzer gewechselt. Ich kann ja einen neuen kaufen, hat Alex damals gesagt, aber nie einen neuen besorgt. Ich will Ella zur Taufe eine Weltkarte schenken, die so groß ist, dass sie in ihrem Kinderzimmer eine ganze Wand einnimmt. Eine Welt, die Ella sich anschauen und von der sie träumen kann. So wie wir früher. Ella lässt fragen, ob ihre Tante sie vielleicht besuchen will. Und Ellas Mama lässt fragen, ob Ellas Tante dann ein bisschen Sushi mitbringt, schreibt Alex. Ich packe im Büro zusammen, fahre zum Sushi-Laden an der Ecke und bestelle das Gleiche wie immer, wobei das letzte Mal schon eine ganze Weile her ist. Während der Schwangerschaft durfte Anniken ja kein Sushi essen. Als ich schließlich bei ihnen klingle, springt die Haustür fast augenblicklich auf. Sie ist gerade eingeschlafen, flüstert Alex, als ich die Treppe hochkomme. Hoffentlich hat das Klingeln sie nicht geweckt. Er lauscht in die Wohnung und ich bleibe abrupt stehen, aber wir hören nichts. Erleichtert atmet Alex auf und bittet mich herein. Ich drücke ihm die Sushi-Tüte in die Hand, er bedankt sich und steuert dann aufs Wohnzimmer zu. Auf dem Sofa liegt ein Berg aus Decken und Kissen, der Tisch ist voller schmutziger Kaffeebecher und Babyfläschchen. Wie geht's deiner Mutter? Schon besser, sie wurde gestern entlassen. Das freut mich zu hören, sage ich. Wo ist Anniken? Im Schlafzimmer, bei Ella. Ich schiele zur Schlafzimmertür hinüber. Sie ist geschlossen. Alex fährt sich mit den Händen durchs Gesicht und lächelt mich müde an. Wie läuft's denn mit Ella? Es ist total verrückt, sagt er. Verrückt? Wiederhole ich. Ich bin halb am Verhungern. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gegessen habe, sagt er und macht sich über die erste Sushi-Platte her. Ich gehe in die Küche, um die Verpackung wegzuschmeißen. Dann räume ich noch ein bisschen auf, schalte die Spülmaschine ein und wische über den Küchentresen. Als ich ins Wohnzimmer zurückgehe, sehe ich, dass Alex fast die ganze Sushi-Platte verputzt hat. Ich schnappe mir ein paar Stäbchen und bediene mich ebenfalls. Wir essen unter Schweigen und hören nach einer Weile, wie die Schlafzimmertür leise geöffnet wird und Annikens Schritte auf uns zukommen. Sie lässt sich neben mir aufs Sofa plumpsen und ich halte ihr ein Stück Sushi vor den Mund. Sie schnappt gierig danach und schlingt es herunter. Ein Reiskorn bleibt ihr am Mundwinkel kleben und sie muss mit dem Finger nachhelfen. Wie läuft's da drin? Frage ich. Sie war die ganze Nacht wach. Jetzt ist sie endlich eingeschlafen. Ist das in den ersten Wochen nicht normal? Also, dass es keinen Tag und Nacht gibt, nur schlafen, essen und Windeln wechseln? Doch, doch, ist bestimmt normal, aber für uns noch nicht, sagt Anniken und zeigt auf Alex und sich. Ich nicke, reiche ihr ein paar Stäbchen und eine Sushi-Platte. Anniken ist genauso gierig wie Alex. Als wir fertig sind, räume ich die Platten beiseite und mache ein bisschen Ordnung im Wohnzimmer. Anniken und Alex bemerken mich kaum noch. Sie liegen hinter mir, jeder an einem Ende des Sofas und bestimmt ist mindestens einer von ihnen schon eingenickt. Plötzlich höre ich ein Geräusch aus dem Schlafzimmer. Ich drehe mich zu Anniken und Alex um, aber beide schlafen. Also lasse ich alles stehen und öffne ganz vorsichtig die Schlafzimmertür. Ella liegt wach in ihrem Gitterbett. Sie weint nicht, quengelt nur ein bisschen und gibt quietschende Laute von sich. Als ich mich zu ihr vorbeuge, stoße ich gegen das Mobile über ihrem Bett. Ella folgt den Vogelfiguren mit dem Blick, jedenfalls bilde ich mir das ein. Ich ziehe mir einen Stuhl heran und halte Ella einen Finger hin, den sie mit ihrer winzigen Hand umklammert. Deine Eltern schlafen, sage ich. Die hast du in den wenigen Tagen ganz schön fertig gemacht, was? Ihr Griff ist fest. Vorsichtig streiche ich mit dem Daumen über ihre Fingerchen. Aber sie werden schon lernen, mit dir Schritt zu halten, flüstere ich. Sie müssen sich nur erst an alles gewöhnen. Und du wirst bald lernen, was Tag und Nacht sind. Ganz bestimmt. Im Moment wird es nachts ja kaum dunkel. Kein Wunder, dass du durcheinander kommst. Ich sehe nach draußen. Im Hof blüht der Flieder. Es ist warm hier drin, zu warm. Ich stehe auf und öffne das Fenster einen Spalt. Ein Luftzug streift mein Gesicht. Die Sonne hat den ganzen Tag auf die Scheibe geknallt und jetzt ist die Wärme überall, in den Wänden, im Fußboden. Plötzlich höre ich, wie Anniken meinen Namen ruft. Ich stecke den Kopf aus der Tür. Ich bin hier drin. Anniken steht auf und kommt ins Schlafzimmer, sieht zu Ella, die zwar wach, aber ganz friedlich ist. Sie nimmt sie hoch und nickt zum Fenster. War das die ganze Zeit offen? Nein, ich hab's gerade erst aufgemacht. Es war so warm hier drin. Machst du es bitte zu. Ich will nicht, dass sie friert. Es sind bestimmt 26 Grad draußen, sage ich, gehe aber trotzdem zum Fenster. Außerdem könnten Wespen reinkommen, fügt Anniken hinzu. Ich nicke nur und vergewissere mich, dass das Fenster wirklich geschlossen ist. Anniken wiegt Ella, die jetzt hellwach ist. Leise gehe ich rückwärts aus dem Zimmer und winke Ella noch einmal zu. Mit ihren großen Augen betrachtet sie mich und alles um sich herum. Jetzt ist sie hier auf der Welt, bei uns. Im Wohnzimmer schläft Alex immer noch auf dem Sofa. Nachdem ich noch ein bisschen in der Küche aufgeräumt habe, gehe ich wieder ins Schlafzimmer, wo Anniken sich gerade über Ella und das Mobile beugt. Ich verschwinde dann mal, flüstere ich. Jetzt schon? Ja, sage ich und denke mir keine Entschuldigung aus. Danke, dass du hier warst, flüstert sie. Ich winke ihr zu, sehe nach, ob Alex nach wie vor schläft, was er tut, verlasse die Wohnung und stürme die Treppe runter. Als ich mein Fahrrad vom Hof schiebe, schlägt mir Verkehrslärm entgegen. Ich schaue nach links und rechts, überquere die Straße und überlege, ob ich etwas unternehmen oder nach Hause fahren soll. Ich entscheide mich für Letzteres, nehme aber den Umweg durch den Park. Es ist immer noch hell. Jedes Jahr vergesse ich aufs Neue, wie hell der Sommer hier ist. Als wäre es nie dunkel gewesen. In der Mittagspause bin ich mit Anniken verabredet. Sie hat vor dem Büro auf mich gewartet und jetzt drehen wir eine Runde mit Ella, gehen zu einem kleinen Park um die Ecke und suchen uns ein Plätzchen auf der Wiese. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn. Anniken beugt sich über den Kinderwagen und streichelt Ellas warme, feuchte Wange. Dann legt sie Ella zwischen uns auf eine Babydecke. Wir sitzen unter einem Baum im Schatten, ziehen die Schuhe aus und spüren das Gras zwischen den Zehen. Wie geht's euch? Frage ich und meine Anniken und Alex. Wir machen's uns schön, Ella und ich, sagt Anniken und sieht ihre Tochter verliebt an. Stell dir vor, dass ich ein ganzes Jahr lang nichts anderes machen werde. Jetzt bin ich einfach nur ihre Mutter. Ist das nicht großartig? Ich sehe die beiden an und versuche, mich in Annikens Lage zu versetzen. Wäre ich glücklich? Es heißt, der Körper produziert Hormone, die dafür sorgen, dass wir unsere Kinder lieben, dass es eine biologische Unmöglichkeit ist, sie nicht lieb zu haben. Anniken nimmt Ella hoch, schnuppert an ihr und hält sie mir nah ans Gesicht. Riech mal, duftet sie nicht fantastisch? Fragt sie. Ella ist warm und weich und ich nehme einen süßlichen Geruch wahr, der dann von etwas Säuerlichem überlagert wird. Ich nicke und lächle Anniken zu. Und während sie Ella bespaßt, lasse ich mich ins Gras zurücksinken und horche in mich hinein, versuche zu spüren, ob meine Eierstöcke rebellieren oder auf Kinderwunsch umschalten. Ich fühle nichts dergleichen. Ich will einfach nur ins Büro zurück. Nach Feierabend treffe ich Alex auf ein schnelles Bier. Er sieht erschöpft, aber glücklich aus. Ich frage ihn, ob ihm das Papa-Dasein gefällt. Oh ja, sehr. Er kippt das Bier in großen Schlucken. Es ist schön, aber auch anstrengend. Ich hoffe, dass Ella bald mehr als eine halbe Stunde am Stück schläft. Aber Anniken ist eine Heldin. Seit ich wieder arbeiten gehe, steht sie nachts auf. Aber ich werde natürlich trotzdem wach. Er gähnt. Als sein Glas leer ist, ist meins noch halb voll. Trotzdem sage ich ihm, er dürfe ruhig aufbrechen. Ich leiste dir gern ein bisschen Gesellschaft, erwidert er, aber ich ziehe ein Buch aus der Tasche und lege es neben mein Glas. Mach dir um mich keine Sorgen. Ab nach Hause mit dir. Fahr zu deiner Familie. Meine Familie, sagt er und grinst. Bis bald, sage ich und winke ihm hinterher. Im Mai reiht sich ein Feiertag an den nächsten. Heute kommt meine Mutter zu Besuch mit einer Tüte voll selbstgestrickter Babysachen. Wow, danke, sage ich und verspreche, die Sachen bald zu Anniken und Alex zu bringen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Eigentlich waren sie ja für dich bestimmt, sagt sie und bedankt sich für den Kaffee, den ich ihr reiche. Über die Jahre habe ich immer mal wieder einen Teil gestrickt. Jetzt haben wenigstens Anniken und Alex etwas davon. Das hier ist ganz neu, habe ich erst letzte Woche gemacht. Danke, sage ich. Anniken ruft an und lädt mich zum Abendessen ein. Naja, was heißt einladen? Kannst du was mitbringen? Klar, sage ich. Gleich nach der Arbeit mache ich einen Abstecher zu unserem Lieblingsjapaner und fahre dann zu ihr. Die Tür zum Innenhof ist nicht abgeschlossen. Ich kette mein Fahrrad an und sprinte die Treppenstufen hoch. Alex öffnet mir schon nach wenigen Sekunden. Komm rein, sagt er. Ich reiche ihm das Essen und er schnuppert zufrieden an der Tüte. Anniken ist noch unter der Dusche, sagt er entschuldigend, als ich auf dem Sofa Platz nehme. Kein Problem, sage ich. Wo ist Ella? Bei Anniken. Also nicht unter der Dusche, aber im Bad. Sie weint immer so, wenn Anniken nicht im selben Zimmer ist. Deshalb. Das geht bestimmt vorbei. Ja, sagt Alex. Er holt Teller und Besteck und deckt den Tisch zwischen Lätzchen, Fläschchen und Stofftierchen. Ich mache etwas Platz in der Mitte und stelle das Essen ab. Dann warten wir auf Anniken. Wie läuft's denn so? Frage ich Alex, während ich die erste Schale öffne und eine Teigtasche herausangle. Ich war noch nie so müde wie jetzt. Ich wusste nicht, dass man so müde sein kann. Er redet schnell und atemlos, dann hält er inne, holt tief Luft und sieht mich an. Und bei dir? Alles wie immer, sage ich und verscheuche eine imaginäre Fliege mit der Hand. Same, same. Schön, sagt Alex. Da kommt Anniken mit Ella in einer Babyschale aus dem Bad. Sie hat sich ein Handtuch zu einem Turban um den Kopf gebunden und sieht genauso müde aus wie Alex, müde in der frisch geduschten Variante. Ich stehe auf, nehme ihr Ella ab und als ich sie umarme, spüre ich ihre feuchte Wange. Ich stelle die Babyschale aufs Sofa und setze mich daneben. Ella sieht mich mit ihren großen Augen an und zwischen ihren Pausbäckchen breitet sich ein zahnloses Grinsen aus. Sanft stupse ich ihre Hand an und sie greift nach meinem Zeigefinger. Hallo, sage ich und merke, wie ihr Griff fester wird, als ich den Finger leicht krümme. Sie hat den ganzen Tag Krawall gemacht, sagt Anniken. Und jetzt ist sie plötzlich ein kleiner Engel, sagt Alex und sieht zu Ella und mir. Bist du nicht immer ein kleiner Engel? Frage ich. Und Ella antwortet mit einem Gurgeln, gefolgt von einem Hickser. Anniken kichert mit vollem Mund. Obwohl ich viel zu viel gekauft habe, essen wir alles auf. Danach flitzt Anniken sich hin und hält sich den Bauch. Bin ich vielleicht satt? Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so satt war. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, wann ich das letzte Mal aufessen konnte. Sie sieht zu Alex, der nur mit den Schultern zuckt. Wenn sie in deiner Nähe immer so gut drauf ist, musst du uns wohl noch viel öfter besuchen, sagt er. Oder direkt bei uns einziehen, meint Anniken. Irgendwann schläft Ella ein. Wir lassen sie in der Babyschale auf dem Sofa liegen. Sonst wacht sie auf, flüstert Anniken. Manchmal habe ich das Gefühl, sie riecht, ob ich im selben Zimmer bin. Und wenn nicht, schlägt sie sofort Alarm. Willst du was trinken? Fragt Alex. Psst, macht Anniken. Man wird sich ja wohl noch normal unterhalten können. Wozu laden wir sonst Besuch ein? Antwortet er halb flüsternd. Anniken wirft ihm einen resignierten Blick zu. Dann sieht sie zu Ella, die tief und fest schläft. Vielleicht sollte ich mich mal auf die Socken machen, flüstere ich. Nein, sagt Alex. Okay, sagt Anniken. Doch, doch, kein Ding. Ich muss eh noch was erledigen. Wie in Zeitlupe stehe ich auf, damit die Babyschale nicht ins Schaukeln gerät, winke Anniken und Alex wortlos zu und schleiche in den Flur. Nachdem ich die Schuhe angezogen habe, werfe ich noch zwei Handküsse ins Wohnzimmer und gehe dann leise nach draußen. Zu Hause kette ich mein Fahrrad im Innenhof an und lege mich ins Gras. Ich habe nichts vor. Niemand wartet auf mich. Ich muss nichts erledigen, habe keine Eile. Fast eine Stunde bleibe ich unter den Fliederbüschen in der Abendsonne liegen, bis mir irgendwann langweilig wird. Als ich die Wohnung betrete, schlägt mir stickig warme Luft entgegen. Ich reiße sofort alle Fenster auf und sorge für Durchzug. Dann lege ich mich auf den Boden und schließe die Augen, so wie vorhin im Hof, Arme und Beine wie Sternzacken von mir gestreckt. Sehnsüchtig denke ich an meinen Urlaub. Ich werde einfach nur nichts tun. Einen ganzen Monat habe ich beantragt. Schon im Studium habe ich immer davon geträumt, mir von meinem Nebenjob freizunehmen und den Sommer für mich zu haben. Das heißt, eigentlich habe ich immer davon geträumt, noch einmal Sommerferien wie damals als Kind zu haben. 8 ganze Wochen. Aber das konnte ich mir damals nicht leisten und kann es auch jetzt nicht. Aber immerhin, 4 Wochen Urlaub. 4 Wochen nur für mich. 4 Wochen ab Ende Juni. Ich werde Radtouren machen, Bücher lesen, Anniken, Alex und Ella besuchen und mit ihnen im Hof grillen, früh aufstehen und spät zu Bett gehen, Sommerkleider tragen und barfuß gehen. Vielleicht sollte ich mir eine Hängematte besorgen und sie zwischen 2 Bäumen aufhängen. Wenn ich will, kann ich verreisen. Muss ja nicht lang sein, nur eine kleine Luftveränderung, falls ich rastlos werde. Aber ich hoffe, ich werde entspannt sein. So wie jetzt. Meine Mutter fragt, was ich mir für den Urlaub vorgenommen habe. Nichts, antworte ich. Nichts? 4 Wochen lang? Ist das denn keine Zeitverschwendung? Sie würde verrückt werden, wenn sie 4 Wochen lang nichts täte, sagt sie. Ich solle doch wenigstens verreisen, etwas Neues erleben, neue Leute treffen. Jetzt bist du noch jung und schön, sagt sie, während sie das schmutzige Geschirr spült. Ich fahre nirgendwo hin, sage ich. Ich muss nichts Neues erleben und auf neue Leute habe ich keine Lust. Ich will nur für mich jung und schön sein. Nach der Arbeit spaziere ich ein paar Stunden durch die Stadt und höre über Kopfhörer Musik. Ich könnte noch in den Park, ins Kino oder schwimmen gehen, in einem Café etwas lesen. Es bleibt noch lange hell und die Hitze drückt so schwer, als wollte sie sich für immer an der Stadt festkrallen. Da klingelt mein Handy. Es ist Philipp. Wo bist du? Fragt er, als ich rangehe. Spazieren, antworte ich. Ich habe vor deiner Tür auf dich gewartet. Du hast auf mich gewartet? Ja. Ich habe keine Lust, schon nach Hause zu gehen, aber wenn du willst, können wir uns irgendwo treffen. Ich höre, wie er atmet. Kannst du nicht einfach nach Hause kommen? Aber es ist so heiß. Wo bist du gerade? In der Nähe vom Friedhof. Bin gleich da, sagt er und legt auf. Na schön, sage ich ins Leere und gehe zu der Bank, auf der wir früher immer gesessen haben. 10 Minuten später ist Philipp da. Ein Stück den Hügel hinauf steht ein geschmückter Wagen mit feiernden Abiturienten. Ihre Musik dröhnt zu uns herüber. Philipp umarmt mich zur Begrüßung. Er fragt, ob es mir gut geht und ich nicke. Dann setzt er sich neben mich und wir lauschen schweigend der Musik, die die Luft um uns herum erfüllt. Es müsste eine der letzten Abi-Partys sein. Erinnerst du dich noch an diese eine Nacht, als uns so ein Wagen geweckt hat? Ich deute in die Richtung, aus der die Musik kommt. Nicht so richtig. Ich habe alle Fenster aufgerissen und bin raus auf den Balkon. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Es war herrlich. Sie haben gerade Wake Me Up gespielt. Irgendwie lustig, ausgerechnet von dem Lied geweckt zu werden. Du warst stinksauer. Ich drehe mich zu ihm. Er sieht mich an, als könne er sich nicht erinnern. Warst du nicht auch sauer? Fragt er. Du bist halb ausgeflippt und hast dir die Ohren zugehalten. Ich bin über dich aus dem Bett geklettert, habe im Wohnzimmer die Fenster aufgerissen und vom Balkon aus nach dem Wagen Ausschau gehalten. Ich werde eben nicht gern geweckt. Ich weiß. Außer dir kenne ich niemanden, der diese Abi-Wagen mag. Ist doch irgendwie schön, sage ich, dieses Feiern, als ob es keinen Morgen gäbe. Keine Ahnung zu haben, dass das Leben jetzt erst richtig losgeht. Wir sitzen schweigend da und blicken über Grabsteine und Bäume. Irgendwann fährt der Abi-Wagen los und verschwindet in der Frühlingsnacht, die sich nach und nach auf uns herabsenkt. Der Himmel färbt sich langsam dunkler. Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Frage ich. Jetzt? Ja. Fast gleichzeitig stehen wir auf und ich gehe los nach Söringer, wo der große Badesteg liegt. Philipp zögert einen Moment, dann folgt er mir. Ich habe aber gar keine Badesachen dabei, sagt er. Ich auch nicht. Wir lassen den Friedhof hinter uns und gehen den Hügel runter in Richtung Oper. Am Teich im Mittelalterparken vorbei und dann quer über die Straße. Überall sitzen Menschen auf Balkons und Terrassen und einige Grüppchen, vermutlich auf dem Weg nach Hause, kommen uns entgegen. Die Luft wird frischer, ist aber immer noch warm. Je näher wir dem Steg kommen, desto schneller gehe ich. Im Wasser ist niemand zu sehen, aber hier und da sitzen Leute mit nassen Haaren. Wollen wir wirklich schwimmen? Ich habe Lust drauf, antworte ich. Man kann nicht immer machen, worauf man gerade Lust hat. Ich gehe zum Ende des Stegs, blicke aufs Wasser hinaus, schließe die Augen und stelle mir vor, wie ich weitergehe, wie ich falle und vom Wasser umspült werde, wie das kalte Gefühl auf der Haut mich wachrüttelt, wie ich zurück zum Steg schwimme und hochklettere, wie mir die Kleider kühl am Körper kleben. Eine Weile lassen Philipp und ich den Blick in die Ferne schweifen, bis ich mich irgendwann umdrehe und losgehe. Wir nehmen denselben Weg, den wir gekommen sind, und stehen schließlich bei mir vor der Tür. »Du musst nicht mit reinkommen«, sage ich, als ich aufschließe. Philipp holt tief Luft und atmet langsam aus. Dann hält er mir die Tür auf, wendet sich um und geht. Ich mache kein Auge zu und meine Hand wandert unwillkürlich zur leeren Seite des Bettes, zu seiner Seite. Ich streiche über die Decke, schlage sie zurück und betrachte das Laken. Die Matratze hat sich seinem Körper angepasst, über die Jahre haben seine Hüften eine Kuhle gegraben. Hoffentlich kann er auch nicht schlafen, schießt es mir durch den Kopf. Um 4 Uhr morgens dringt Musik durch die geöffneten Fenster, vermutlich von einem Abiwagen, aber heute bleibe ich liegen und lausche, höre Lachen und Rufen und ein Lied, das ich nicht kenne. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf, presse mir Philipps Kissen auf das eine und meins auf das andere Ohr. Ist doch irgendwie schön, höre ich meine Stimme von früher am Abend, keine Ahnung zu haben, dass das Leben jetzt erst richtig losgeht. »Du gehst schon?«, fragt der Typ, der mich seit Stunden auf einer Party zutextet. »Du hast doch gar keine Kinder«, feixt er. Er hat seinen freien Abend. Seine Tochter, 4 Jahre, ist bei ihrer Oma. Ich habe mir unzählige Bilder von ihr anschauen müssen. Im Kleid und mit Basecap auf dem Kopf, beim Malen, beim Essen, auf dem Fahrrad. Ich weiß mittlerweile bestens darüber Bescheid, was sie mag, welche Buchstaben sie schreiben kann und wie sehr sie sich auf die Schule freut. Ich will mich schon lange abseilen, habe aber bis jetzt ausgehalten. Mir wurde nachgeschenkt, ich habe ausgetrunken und so weiter. Als ich endlich aufstehe, lächle ich dem freier Abendmann zu. Ich hätte eine anstrengende Woche auf der Arbeit gehabt und sei müde. Stell dir vor, jetzt würde zu Hause eine 4-Jährige auf dich warten. Was meinst du, wie müde du dann wärst? Sagt er, und ich lächle wieder, spüre ein Spannen im Gesicht und ein Zwicken in mir drin. Hat mich gefreut, sage ich, und gehe zu Sarah, der Gastgeberin. Hast du einen schönen Abend gehabt? Fragt sie und drückt mich herzlich. Ja, klar, sage ich. Sind vielleicht nicht ganz deine Leute, setzt sie hinzu und lässt den Blick durch den Raum wandern. Doch, doch, alle total nett, sage ich und mache mich schnell aus dem Staub. Unten im Innenhof ist eine andere Party im Gange. Ich schnappe ein paar Gesprächsfetzen auf. Es geht um irgendein Festival im Sommer. Zwischen der Party, von der ich komme, und der, an der ich mich gerade vorbeistehle, liegen etwa 10 Jahre Altersunterschied. Hier unten werden Katzenbilder und Memes ausgetauscht. Die Stimmen sind lauter, die Röcke kürzer. Ich zupfe mein Kleid zurecht und stelle sicher, dass es sich nicht am Rucksack verfangen hat und hochgerutscht ist, kette mein Fahrrad ab und schiebe es vom Hof. Auf der Straße sitzen die Menschen vor Bars und Cafés. Es ist, als wäre die Stadt nach langem Winterschlaf wieder aufgewacht. Zu Hause lege ich mich sofort ins Bett. Sarahs Worte schwirren mir im Kopf herum. Auf der Party hatten alle Gäste mindestens ein Kind. Ich war die einzige Kinderlose. Normalerweise denke ich nicht daran. Es fällt mir erst auf, wenn mich jemand darauf anspricht. Und ich werde die ganze Zeit darauf angesprochen. Verdammte Scheiße. Die ganze Zeit.
Und hier noch ein Tipp für dich.
Ich liebe den Auftritt und ich bin sensibel.
Libido-Dialoge, Eine Dating-Sinfonie in 3 Akten nach einer wahren Geschichte.
Frank, 37, Fotograf, sportlich.
Good looking.
Hannah begegnet ihrem eigenen Begehren. Mit 35 taucht sie zum ersten Mal ein in den Kosmos des Online-Datings. Aber vor zu viel Nähe scheut sie zurück.
Ohne meine Freiräume werde ich in einer Partnerschaft nicht glücklich.
Sie trifft einen Mann, der sie fasziniert. Einen Lügner.
Die Wahrheit tötet. Das weißt du doch.
Nein, weiß ich nicht.
Hannah muss offline gehen und wird überrascht vom wahren Leben.
Ich höre deine Nachrichten und deine Stimme immer wieder. Mein Herz beginnt dabei immer ganz stark zu rasen. Ich mag das.
Libido-Dialoge von Elisabeth Weilenmann. Eine Dating-Sinfonie in 3 Sätzen. Ab jetzt in der ARD-Audiothek.